Wenn Sie sich eine Karte von Frankreich vorstellen, liegt die Kathedrale von Bourges genau in der Mitte. Nicht weit davon entfernt liege ich. An einem sicheren Ort, in einem kleinen Park, nach hinten geschützt durch eine Reihe dichter Büsche und nach vorne mit freier Sicht auf das, was kommen mag. Es ist gut nach Mitternacht. Vorhin ist eine Sternschnuppe über den Nachthimmel gezogen. Ich hätte mir etwas wünschen dürfen. Aber was? Mir geht es ausgezeichnet. Sogar meine Backe schwillt langsam ab. Vielleicht haben Sie ja einen Wunsch. Immerhin sitzen Sie schon über 1000 Kilometer bei mir hinten drauf. Sie wissen zwar, wohin die Reise geht, aber warum genau wir beide auf dem Weg nach Jean-Jacques sind, wissen Sie noch nicht. Welcher Teufel hat uns hierher geritten? Und wo beim Barbar bleibt die deutsch-französische Freundschaft? Sie haben recht. Es ist höchste Zeit, Ihnen reinen Wein einzuschenken. Klingt wie eine Drohung, ich weiß. Und dauern wird es auch noch ein bisschen. Aber keine Sorge. Zufällig habe ich einen schweren Burgunder im Packsack. 2005er Jahrgang. Hat mich ganze 24 Euro gekostet, vorhin, in dem kleinen Weindepot neben der Straße auf dem Weg nach Bourges. Den reiße ich jetzt auf. Ist nicht gerade viel für uns zwei und einen Monolog. Nehmen wir also kleine Schlucke. Nur der erste will ein sehr großer sein. Hier ist Ihr Glas. Halten Sie es gegen die Sterne und sehen Sie die Farbe. Und jetzt riech und trink, Sozius im Geiste und Rausche. Lassen wir es heute Nacht zusammen ein bisschen krachen. 1960 zündete Frankreich seine erste Atombombe. Es war ein Test, dem bis 1996 fast 200 weitere folgen sollten. Und weil der Franzose kein Idiot ist, hat er diese Tests natürlich nicht bei sich zu Hause durchgeführt, sondern in seinen globalen Vorgärten, die er schließlich nicht umsonst erobert hatte. Von 1960 an knallte es in der algerischen Sahara, ab Mitte der 60er dann noch weiter weg, damit ja nichts rüberweht, also am besten am anderen Ende der Welt und deshalb im Südpazifik, wo kaum einer lebt, jedenfalls kein Franzose nicht, denn Atomwaffentests machen Madame et Monsieur Schilddrüsenkrebs und außerdem sehen Kinder mit 3 Köpfen irgendwie doof aus. Richtiggehend ridikül. Jeder Atomwaffentest ist eine Vergewaltigung von Mutter Erde. Den Verantwortlichen gehört der Schwanz ab. Ich denke, da sind wir d'accord. Aber ich bin kein Richter, ich bin auch kein Ankläger, auch ein Regenbogenkämpfer bin ich nicht. Ich stelle nur fest, ab dem nächsten Glas übrigens nicht mehr ganz nüchtern. Rück ran, Kumpan, ich schenke nach. Nehmen wir einmal an, den Franzosen wäre auf Mururoa ein kleines Malheur passiert, als sie im Jahr 2000 das Atoll verlassen haben. In ihrem Schmerz, dass sie mit diesem Rückzug einmal mehr ihrer schwindenden weltpolitischen Bedeutung und ihres zerbröselnden globalen Einflusses gewahr werden mussten, trübten nun Abschiedstränen ihren Südseeblick so sehr, dass sie die letzte Bombe, die sie zum Adieu eigentlich noch schnell hätten zünden wollen, einfach vergaßen. Nehmen wir weiter an, es gäbe auf einer der nahe Mururoa gelegenen Inseln einen verstrahlten Freiheitskämpfer, der natürlich unverschämt gut aussieht und der genau in diesem Moment davon Wind bekommt. Dieser Freiheitskämpfer, Chemana sei sein Name, könnte ja gar nicht anders, als umgehend ein paar seiner Freunde am Strand zusammenzutrommeln, von einer Kokospalme herunter eine knackige Rede zu halten, seine entflammten Genossen danach aufzufordern, mit ihm in die Paddelboote zu steigen und nach Mururoa überzusetzen, um die Bombe in Gewahrsam zu nehmen. Und nehmen wir schließlich an, bei unserem polynesischen Freiheitskämpfer handele es sich überdies um einen Mann von unzivilisiertem Humor, dann könnte es doch sein, dass er mit seinem Boot gleich weiter nach Le Havre fährt, die Seine rauf und mitten rein nach Paris, bis zur Pont Alexandre le Troisième, von da zu Fuß weiter in Richtung Norden, über die Champs-Élysées drüber, noch ein bisschen die Avenue de Marigny hoch und dann scharf rechts in die Rue du Faubourg Saint-Honoré, vor bis zur Hausnummer 55, um sich dort, im Élysée-Palast angekommen, zuerst die halbnackte Carla Bruni aus den Laken zu fischen und dem selig weiter schnarchenden Nicolas Sarkozy im Austausch dafür eine echte Sexbombe unter die Pappelflaumdecke zu legen, eine, die zudem noch richtig tickt und darüber hinaus mit einem hochsensiblen Zeitzünder versehen ist, der nur entschärft werden kann, wenn Monsieur le Président nach seinem Schönheitsschlaf höchstpersönlich anordnet, dass sich Frankreich mit sofortiger Wirkung aus dem Pazifik verabschiedet und endlich eine angemessene Entschädigung zahlt für all den unverzeihlichen Blödsinn, den es da getrieben hat. Und jetzt die Sonntagsfrage. Knallt's bei Ihnen auch? Es hätte eine echt dufte Liebesgeschichte werden können zwischen Frankreich und mir. Leider war nach der zweiten Begegnung mit Aurélie schon wieder Schluss. Es hat Jahre gedauert, bis ich über diesen Tritt in die Fresse weg war. Und ja, ich gebe zu, ich habe die Franzosen gehasst dafür. Kollektiv. Da fährt man zu Freunden und wird betrogen. Super Idee, Konrad. Am Ende war es mein Vater, der entschieden und schnell dafür sorgte, dass ich nach meinem kleinen Liebesunfall für die Zukunft nichts missverstand. Nach meiner Rückkehr aus Paris nahm ich meine Mutter in die Arme und drückte meinen Schmerz an ihre Brust. Von meinem Vater bekam ich dagegen eine Brennnessel. Die Brennnessel war seine Art der Ohrfeige. Immer wenn ihm etwas richtig gestunken hat an mir, habe ich eine bekommen. Auf diese Erziehungsinnovation ist er heute noch ganz stolz, der gute Rolf. Weil es nicht so respektlos sei wie eine Ohrfeige, behauptet er weiterhin. Wehgetan hat es trotzdem immer. Kam zum Glück nicht allzu oft vor. Wir saßen beim Abendessen. Ich war seit ein paar Tagen zurück in Deutschland und meine Laune war weiter miserabel. Ich hatte Liebeskummer, keinen Appetit und stocherte im Salat. Und dann fragte mich meine Mutter plötzlich, ob ich denn gar nichts von der Quiche essen möchte, die sie extra für mich gemacht habe. Und ich hörte gar nicht hin, sondern hörte nur das Wort Quiche, pfefferte meine Gabel in die Schüssel und murmelte ein Scheißfranzosen in meinen Teeniebart. Fauxpas. So schnell konnte ich gar nicht schauen, da hatte mich mein Alter schon gepackt. Seine Hände schossen vor, die eine griff mein Handgelenk, die andere schob meinen Pulli hoch und dann nesselte es. Es nesselte richtig.
»Wenn Aurélie und Julien Silke und Hans Werner hießen, würdest du dann auch Scheißdeutsche sagen?« schrie mich mein Vater an. »Scheiße passiert in jedem Land, Jonas. Scheiße hat keinen Pass. Und nur weil du zufällig gerade mit zwei Franzosen schlechte Erfahrungen gemacht hast, was mir übrigens aufrichtig leid tut, heißt das noch lange nicht, dass auch die anderen 60 Millionen von ihnen Arschlöcher sind. Merk dir das, sonst geht's dir wie dem Opa Hans.«
»Aber der Opa Hans ist doch schon lange tot«, schluchzte ich.
»Und zwar genau deswegen«, legte mein Vater nach. »Erschossen haben sie ihn, den alten Nazi. 45 und von vorn.«
»Rolf«, rief meine Mutter ihren Mann zur Ordnung.
»Ist doch wahr«, raunte mein Vater hinterher.
Ich habe meinen Alten nie wieder so außer sich gesehen wie an diesem Abend. Später habe ich dann erfahren, was Opa Hans, der Vater meines Vaters, während seiner Zeit als Besatzer in Frankreich so alles getrieben hat. Reden wir nicht drüber und sagen wir so, den silbernen Totenkopf trug er nicht zu Unrecht auf seiner schwarzen Mütze, die Drecksau mit 2 S. Erbschuld hin oder her, mein Verhältnis zu Frankreich blieb auch nach der Gehirnwäsche meines Vaters gespalten. Wer will es mir verübeln, sowas wie mit Aurélie frisst sich fest. Bis heute kenne ich 1000 Gründe, warum man dem Handeln und Sein der Grande Nation mit Argwohn begegnen könnte. Die Tatsache, dass die Franzosen selbst dann noch ihre Atomwaffen testeten, als die Amis und sogar die Russen schon lange damit aufgehört hatten, ist nur einer davon. Die anderen möge jeder für sich selbst finden. Aber wie sehr man das manchmal impertinente Gehabe der Franzosen auch verdammen mag, es gibt ein Argument, das alle berechtigten oder unberechtigten Vorbehalte oder gar Vorurteile schlägt. Das Argument heißt Europa. Was für eine saugeile Idee. Leider halten sie viel zu viele bloß für einen großen Kaufmannsladen beziehungsweise einen prima Urlaubstipp. Mein Vater hat mir beigebracht, dass nicht alle Franzosen Arschlöcher sind. Und weiter hat er mir eingebläut, dass sie nicht mal dann alle Arschlöcher sind, wenn man denkt, sie seien alle Arschlöcher. Und jetzt sein Clou. Selbst wenn alle Franzosen ausnahmsweise doch mal Arschlöcher wären, würden wir Deutschen immer noch ihre Freunde bleiben und andersrum auch. Ganz einfach deshalb, weil wir Freunde sein müssen. Weil unsere Freundschaft eine ewige Conditio sine qua non der Politik ist. Weil die Chose sonst nicht läuft mit dem Frieden und unserer Zukunft in Europa. So sieht mein Vater das. Meine Mutter übrigens auch. Sie ist da nur etwas weniger engagiert im Diskurs. Ich bin ein Kind meiner Eltern, genetisch wie geistig. Und auch wenn ich viele Dinge des Lebens heute anders beurteile als sie, der Glaube an die existenzielle Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft ist mir geblieben. Dank eines Mangels an Gegenbeweisen bis dato unerschütterlich. Dabei war ich seit 3 Jahrzehnten nicht mehr hier. Ich habe auch keine Franzosen in meinem Münchner Freundeskreis. Ich kenne nicht mal welche. Aber das macht nichts. Erstens wird sich an der Freundesfront ja vielleicht bald was ändern und zweitens bliebe ich selbst dann ihr Freund, wenn das mit Julien nicht so läuft, wie ich mir erhoffe. Dabei ist die Maus kein Fil à coudre ab. Das mit den Franzosen und mir läuft auf einer Metaebene. Je vous en remercie, Papa et Maman. Heben wir die Gläser, trinken wir auf meine Eltern und trinken wir vor allem auf die deutsch-französische Freundschaft. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Die Karre steckt nämlich mal wieder axtief im Dreck. Sie lieben Paris, sie fahren gerne in die Provence, sie finden, das Leben in Frankreich sei ein Leben wie Gott. Herzlichen Glückwunsch, sie gehören zu einer Minderheit, die nicht mal die 5%-Hürde schafft. Ich bekomme sie in meiner Bar jeden Tag mit, die ermüdenden Diskussionen über Land und Leute. Budapest ist schon super, Barcelona ist der Hammer, Bodrum, da fahre ich nicht mehr hin. Kaum ein paar Tage vor Ort und jeder bastelt sich ein pauschales Urteil über die Welt zusammen. Und wenn die Sprache erst auf die Leute kommt, geht es schnell ans Eingemachte. Übers Wochenende mal nach Riga und der Lette schwimmt im Fette. Eine Woche Helsinki und die Finnen spinnen. Sommerurlaub bei den Kroaten, falscher Hasenbraten. Der Typ, der die Griechen nicht mochte, ist kein Einzeltäter. Ich kenne praktisch keinen, der nicht irgendein persönliches Kotzbrockenvolk vorzuweisen hat. Wenn Ban Ki-moon wüsste, wie viele Menschen es bei uns gibt, die irgendwelche Völker partout nicht ausstehen können, würde er auf der Stelle eine Krisensitzung des Weltsicherheitsrates einberufen und namibische Blauhelme nach Deutschland schicken. Ich weiß zwar nicht, ob die Beobachtungen, die ich in den letzten 4 Jahren bei meinen Gästen gemacht habe, repräsentativ sind. Es könnte auch sein, dass ich zu anderen Ergebnissen käme, wenn meine Kneipe nicht in München, sondern in Hamburg, Köln oder Frankfurt wäre. Und hätte ich gar keine Kneipe, sondern einen Bratwurststand in Hoyerswerda, sähe die Sache nochmal ganz anders aus. Von München aus betrachtet gibt es 4 Himmelsrichtungen, entlang derer man die transnationalen Präferenzen meiner Gäste sortieren kann. Für Europa gebe ich hiermit folgende Einteilung bekannt. Die Nordländer gelten gemeinhin als sympathisch und harmlos, nach Osten hin blickt man skeptisch bis besorgt, im Süden kann man ganz toll Ferien machen und im Westen nichts Neues. Ich gehe eine Wette ein, wenn ich jetzt im Fisch anrufe und Georg bitte, er möge alle Gäste fragen, ob sie sich im Herzen als Freunde der Franzosen bezeichnen, müsste die überwiegende Mehrheit zumindest antworten, soweit kommt's noch. Zum Glück hat der Fisch vor 3 Minuten zugemacht. Nicht, dass wir uns von Haus aus hassten, die Franzosen und wir. Da sind Blaise Pascal nur mal kurz die Gedanken durchgegangen. Aber Freunde von Haus aus sind wir eben auch nicht. Und damit meine ich jetzt nicht Sie, der Sie mit Ihrer Frau und Ihrem Citroën DS gerade durch die Camargue gleiten. Oder mit Ihren Pariser Freunden und Jasmina Reza im 7. Arrondissement beim Käse sitzen und über Kunst Brahma basieren. Oder, wie jedes Jahr um diese Zeit, Ihren Aperitif auf La Réunion nehmen. Nein, Sie meine ich nicht. Ich meine die 80 Millionen anderen Deutschen. Ich meine Menschen wie mich. Sind Sie noch da? Trinken Sie, die Flasche ist noch ein Viertel voll. Trinken wir zusammen und bleiben in Europa, denn da liegt mein Problem. Ihres am Ende auch? Europa scheitert gerade, es ist bitter zu sehen. Überall um uns herum ploppen neue Weltmächte aus der Erde und wir Europäer spielen weiter nationalstaatliches Pillepalle in Klein-Klein. Die Amis machen unbekümmert weiter wie bisher, der Russe macht, was er will, der Chinese stürmt, schweigt und genießt, der Inder drängt und lacht, Brasilien holzt, Indonesien hat schon 240 Millionen Einwohner, Iran hat in Kürze die Atombombe. Was hat Europa? Gut, wir haben mittlerweile einen Super-Jumbo, der lange nicht aus dem Quark kam, weil die spanische Hand nicht wusste, was die französische in der Tasche der Deutschen zu suchen hat. Oder war es umgekehrt? Wir haben auch eine Verordnung zur Festlegung der Vermarktungsnorm für Äpfel und für Birnen natürlich auch. Und wir haben keine Mark mehr. Wirtschaftlich gesehen sind wir ganz weit vorn und voll integriert. Und auch die Menschen sind voll happy. Wenigstens die Touristen sind es. Schätzen sich glücklich, dass sie so mir nichts, dir nichts, kreuz und quer durch die europäische Geschichte düsen können, mit einer einzigen Eintrittskarte für alle Schauplätze und einem Euro, der uns alle zu Brüdern eines gemeinsamen Marktes macht, aber noch lange nicht zu Freunden im Geiste einer gemeinsamen Idee. Wo fängt Europa an? Wo hört es auf und was steckt übermorgen noch drin? Erst, wenn die Obermuftis der 27 Mitgliedstaaten eine Antwort auf diese 3 einfachen Fragen gefunden haben, kann mit der Massenimpfung der Bevölkerung gegen die europäische Schwindsucht begonnen werden. Leider lässt die Antwort weiter auf sich warten. Nicht mal eine gemeinsame Verfassung haben wir bisher zustande gebracht und selbst der Alibi-Vertrag von Lissabon war am Ende eine Zangengeburt, die das Baby nur mit mehr Glück als Verstand überlebt hat. Herr Doktor, die Spritze. Das letzte Glas hätte ich gerne intravenös. Je porte un toast à notre avenir. Wenn Deutschland und Frankreich nicht an einem Strang ziehen, der die anderen 25 mitreißt, können wir den Europaladen dicht machen. Wenn Frankreich und Deutschland nicht vorangehen, Schulter an Schulter, Herz an Herz und bitteschön auch Arsch an Arsch, dann gute Nacht, geliebtes Abendland. So sieht es aus und darauf den letzten Schuss. Jetzt wissen Sie, warum wir unterwegs sind. Wir beide tun uns den Stress hier nicht etwa an, weil in Frankreich die Sonne scheint. Und wir machen das hier auch nicht, weil ich im Moment lieber mit Ihnen unter einem Baum in einem Park in Bourges liege und fröhlich über die Zukunft plaudere, statt mit meiner Süßen im Bett zu liegen und mich über die Vergangenheit zu streiten. Wir sind auf dem Weg, weil ich mit Julien Mercier aus Jean-Jacques noch eine fast vergessene, pubertäre und am Ende eben auch politische Rechnung offen habe. Und diese Rechnung muss ich erst begleichen, bevor ich in München vor den Kadi treten kann, um reinen Gewissens zu erklären, dass ich auch in Zukunft jeden Gast, der die Griechen nicht mag, aus meiner Kneipe schmeißen werde und das auch dürfen will,
weil die Griechen nämlich gar keine Griechen mehr sind, sondern nichts anderes als ewige Europäer im Schlepptau eines neuen deutsch-französischen Anlaufs und weil damit jeder, der die Griechen beleidigt, gleichzeitig alle anderen ewigen Europäer in diesem Geiste beleidigt und damit ab sofort auch mich. Mehr ist es nicht. Tut mir leid. Ich hoffe, Sie fahren trotzdem noch ein Stückchen mit. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und damit Ex und Hopp und aus die Lichter, Kalinichter.